Guten Tag miteinander. Da mit dem Lamborghini wird langsam schwierig. Ich weiß nicht, wie ich so tief absitzen kann. Ich habe lieber ein bisschen höhere Auto unterdessen. Aber ich erzähle euch die erste Geschichte vom Zug. Habe ich auch schon da erzählt, aber es passt heute wunderbar zum Thema. Von einer Frau, die von ihrer Zugfahrt erzählt und erzählt, dass sie in einem Zugsabteil gegenüber einem Mann war und dass sie zuerst gemeint hat, dass sie ein Christ und später festgestellt hat, dass er nur eine Magenverstimmung hatte. Was strahlen wir aus? Letzten Sonntag haben wir hier die Verabschiedung vom Jugendpastor, vom Kusika. Und es ist unmissverständlich zum Ausdruck gekommen, glaube ich, vor allem auch von Seite der Jungen, er war ein Segen. Für uns, für unsere Gemeinde, für unsere Jungen. Der Patient sagt zu der Krankenschwester, es ist einfach schön, wenn du im Zimmer bist. Irgendwie ist es anders, friedvoller. Der Chef lobt seinen Mitarbeiter über seinen positiven Beitrag als Betriebsklima. Der David aus der Bibel, der König David, der schreibt in einer von seiner düstersten Zeiten, die er in seinem Leben hatte, dass er strahlt vor Freude. Wie können wir einen Unterschied in unserem Umfeld ausmachen? Wie können wir ein Segen sein? Dort, wo wir sind. Mit dieser Frage beschäftigen wir uns ein ganzes Jahr lang. Und die Antwort steht im Psalm 34, Vers 6. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Zuerst geht es um eine Blickrichtung. Das ist die Bedingung für alles Folgende, alle, die zu ihm aufschauen. Ob du in deinem Leben einen Unterschied ausmachen kannst oder nicht, hängt letztlich einzig und allein an dieser Frage, ob das Aufschauen zu ihm einen Platz in deinem Leben hat oder nicht. Das ist ein steiler Satz. Ob du in deinem Leben, in deinem Umfeld einen Unterschied ausmachen kannst, liegt letztlich einzig und allein an dieser Frage, ob das Aufschauen zu Jesus, zu ihm, einen Platz in deinem Leben hat oder nicht. Es ist doch wie beim Autofahren, man fährt dort an, wo man hinschaut. Das, was wir anschauen, das zieht uns an. Und die Tatsache ist, ich glaube, da merken wir auch aus dem Vers heraus, unsere Standardausrichtung von unseren Augen ist nicht auf Gott eingestellt. Leider. Gerade wenn wir unter Druck sind, denke ich, dass wir tendenziell eher um uns selber kreisen und auf unsere Möglichkeiten schauen, ganz getreulich nach dem Motto, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Unser Naturell neigt zur Nabelschau, ums Kreisen um sich selber. Das Aufschauen zu ihm muss geübt werden, eingeübt werden. Es braucht einen Platz in unserem Leben. Der Mose kann uns da zum Vorbild werden. Wir haben es im neuen Teaser gesehen. Übrigens hat Simi wieder alles hervorragend vorbereitet für das neue Jahr. Countdown und Teaser. Ist genial, wenn ihr das macht. Ich möchte anfügen, dass gerade beim Countdown der Joachim Walter einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Ja. Der Mose kann uns zum Vorbild werden. Der Mose hat immer, steht in der Bibel, wo sie ein Lager aufgerichtet haben, das Volk Israel hat außerhalb vom Lager hat das Zelt von der Begegnung aufgebaut. Das war so sein Rückzugsort, wo er sich zurückgezogen hat. Und so heißt es dann im 2. Mose 33, sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Es braucht Zeiten, wo wir uns von unserem Alltag zurückziehen und uns ganz speziell und mit unserem ganzen Sein auf Gott einlassen. Es braucht eine Zeit außerhalb vom Lager, außerhalb von unserem Alltag. Das ist der Ort, wo wir kein WLAN haben, kein Handyempfang, kein Mailverkehr und kein Kinderlärm. Ich habe gelesen, dass es ein neues Phänomen gibt in der Psychologie, die sogenannte Nomophobie. Habt ihr schon mal gehört von dem? Nomophobie, neue Krankheit. Das ist die Angst, nicht erreichbar zu sein. Das hat einen Namen. Nomophobie, die Angst, nicht erreichbar zu sein. Und ich glaube, die Nomophobie, die hat unsere Gesellschaft enorm unter den Knoten. Ein Rabbi hat einmal gesagt, alles Wichtige kommt leise. Der Aufgang der Sonne, das Schlagen des Herzens, ein Gedanke der Liebe und das Reden Gottes. Wir müssen uns darauf einrichten, dass wir das Leise, dass wir die leisen Momente nicht verpassen im Leben. Und in unserem Alltag, in unserem lauten Alltag, wo wir alle drin leben, haben wir die Ruhe nicht mehr zum Nulltarif. Es braucht eine bewusste Entscheidung. Aufschauen zu ihm, Mut zu einer Disziplin in unserem Leben werden und dort Disziplin, zwei Bedeutungen. Und beide sind ganz wichtig. Disziplin ist ein Teilgebiet, oder? Disziplin zum Beispiel von der Leichtathletik ist Weitsprung zum Beispiel. Oder vom Skifahren ist eine Disziplin ist Riesenslalom. Es ist so ein Teilgebiet. Und es muss ein Teilgebiet von unserem Leben werden, das Aufschauen zu Jesus. Es muss einen Platz bekommen in unserem Alltag. Das ist das Erste. Und das Zweite, Disziplin meint auch, es erfordert Verzicht, es erfordert Anstrengung. Es kostet uns eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, das ist wahr. Es braucht beides, Disziplin. Wie sieht dein Zelt aus? Wen suchst du auf? Der Pfarrer von Ars, das war ein Pfarrer im 19. Jahrhundert in Frankreich, der hat mal einen einfachen Bauer beobachtet, wenn er immer wieder in die Kirche gekommen ist und in dieser Kirche gebetet hat, jeden Tag. Und irgendwann hat es ihn einmal interessiert, was denn der macht, und hat den Bauer gefragt, von wem betest du denn jeden Tag? Darauf hat der Bauer geantwortet, ich sage gar nichts, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Das ist das Aufschauen zu ihm. Für mich persönlich ist eine der effektivsten Zeiten bei dem Aufschauen ist der Fußmarsch von Dürrenäsch auf Seon, wo ich immer wieder mir einplanen tue, um zu arbeiten. Und ich auch gerne noch ein bisschen mehr machen. Aber das ist für mich so ein Moment, wo ich ganz bewusst mit dem ganzen Sein mich dieser Sonne aussetze. Hundertprozentig. Es braucht immer Zeiten, wo wir uns ganz der Sonne aussetzen, wo wir in das Solarium einsteigen. Und dabei ist es gut zu wissen, dass Gott mehr an der Gemeinschaft mit uns gelegen ist, als uns je wird daran liegen. Gott ist immer daheim. Wir sind es, die manchmal auf dem Spaziergang sind. Ich finde, dass auch der Sonntagsgottesdienst so ein Moment soll sein in unserem Leben, wo wir bewusst, regelmäßig einplanen und bewusst das Aufschauen zu Jesus einüben. Es passiert doch in unserem Alltag sehr schnell, dass wir so ein bisschen erkaltet, dass wir ausglüht und dann brauchen wir wieder einen Ort in der Gemeinschaft mit anderen und mit Gott, wo wir es wieder vier fangen. Und wir wieder ermutigt sind und sagen, yes, wir gehen zurück in den Alltag. Jetzt möchte ich wieder mich brauchen lassen, möchte wieder ein Segen sein. Nur aus dem Grund steht im Hebräer 10, Vers 25 der Satz, und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt. Das finde ich einen sehr herausfordernden Satz. Also wir sollen einander ermutigen, die Zusammenkünfte von der Gemeinde, denen nicht fern zu bleiben. Und da geht es nicht darum, dass alle Stuhlreihen besetzt sind. Da geht es darum, dass wir das Aufschauen zu Jesus immer wieder regelmäßig einüben. Genau das Gleiche geht es auch im Abenteuergebet, zum Beispiel am nächsten Dienstag. Das Miteinander, das Einüben, das, die Disziplin einüben, Aufschauen zu Jesus. Neben dieser formellen Disziplin braucht es aber auch die informelle. Hebräer 12, Vers 1 steht, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Christsein im Alltag bedeutet, neue Definition, jede Sekunde, den Blick auf Jesus gerichtet haben. Und da braucht viel Übung. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Auf Jesus schauen ist das Geheimnis von unserem Leben. Und ich immer wieder mal unsere Theologie, die wir hier haben, auch prüfen, ob die in jeder Phase des Lebens, in jedem Moment, in jeder Krisensituation wirklich auch standhalten kann. Wir haben Leute, die gestern in Berding waren, in Hunzenschwil, von dem Mordfall Rupperschwil. Das ist so eine Tragödie, das sind so Momente, wo sich durch eine Krise durchgeht. Verhebt unseren Glauben in solchen Momenten. Vieles verhebt nicht mehr, wo wir glauben, das sei so. Aber ich glaube, der Punkt, aufschauen zu Jesus, der tut in jeder Situation, wo wir sind, tut der irgendwo Perspektiven verändern, tut Prioritäten neu ordnen. Das ist krisensicher. Vielleicht verstehen wir manchmal nicht, was passiert. Aber aufschauen zu Jesus. Ich glaube, da, an dem liegt alles. Mir gefällt es sehr gut in dem Vers, dass es nur um Blickrichtung geht und nicht um Distanz. Oft reden Christen sich klein und sagen, ja, weisst du, ich so ein bisschen minderwertiges Christsein. Ob du, ein Pastor und so weiter, du natürlich schon, aber ich, weisst du, ich fühle mich in geistlichen Belangen ein bisschen minderwertig. Das ist so ein Phänomen, das mir immer wieder begegnet. Aber da in dem Vers, da geht es nicht um Reife und da geht es nicht um Jahre im Glauben. Das betrifft auch eine Starter-Kleingruppe. Da geht es nicht nur darum, wie weit dass du weg bist von Gott, sondern dort fragst, wo du hinschaust. Da geht es um eine Blickrichtung. Und die richtige Person anschauen, das kann doch jeder. Das ist übrigens auch das, was Buße meint in der Bibel. Buße meint aus der Selbstumkreisung, wo wir immer wieder drin sind, rauskommen und wieder neu auf Jesus schauen. Das ist Buße. Umkehr. Das ist Blickrichtung. Ich möchte etwas zur Ausstrahlung sagen. Im Vers heißt: Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Hey, das ist ein genialer Satz. Da heißt nicht einige, die zu ihm aufschauen. Es steht alle. Da gibt es keinen Blindgänger. Du bist kein Blindgänger. Was Strahlen betrifft in dieser Welt. Der Mose hat das erlebt, wir haben es im Teaser gesehen, wo er auf den Berg Sinai aufgestiegen ist, oder zwecks 10 Gebote übergab. Steht nachher im 2. Mose 34. Dann stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Ist das nicht der Hammer? Das ist so ein bezeichnendes Phänomen für Echtheit, wenn man es selber eben nicht spürt. Hey, finde ich wunderschön. Der Mose selber hat es nicht gemerkt, aber die anderen haben es gespürt, das ist etwas anderes. Strahlen muss von den anderen wahrgenommen werden. Es geht nicht um sich raus etwas zu produzieren oder zu inszenieren oder so. So eine schräge Frömmigkeit. Sondern es geht darum, dass man aus dem Aufschauen zu ihm leuchtet. Das ist die Berufung von einem Menschen, der mit Jesus unterwegs ist. Es geht nicht um eine fromme Selbstdarstellung, sondern um ein unaufgeregtes, unspektakuläres, heilendes, wohltuendes Leuchten. Der Spurgeon hat einen wunderschönen Satz gesagt, ich liebe ihn, der Spurgeon sowieso, und der Satz auch. Wenn du einen Menschen siehst, der ganz besonders viel Frömmigkeit zur Schau stellt, so kannst du gewiss sein, dass er nur einen kleinen Vorrat davon auf Lager hat. Das ist Spurgeon. Und ich glaube, das ist so wahr. Es geht nicht darum, zu einer frommen Selbstdarstellung. Sondern ein bisschen frommer reden als andere. Oder tun. Sondern es geht um ein ganz normales Leben. Um ein Leuchten, wo nur andere, eben die anderen wahrnehmen. Das ist der Punkt. Und das ist anziehend. Das ist wirklich anziehend. Im Deutschen haben wir den Begriff Lichtgestalt. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? Lichtgestalt, oder? Lichtgestalt vom alpinen Skisport von der Damen ist Lara Gut, ist Lichtgestalt, oder? Nebst viel biederem Mittelmaß und so, jemand doch rausleuchtet. Eine Lichtgestalt hebt sich vom biederem Mittelmaß ab. Wer auf Gott schaut, wird zur Lichtgestalt. Das ist die Berufung von einem Menschen, der mit Jesus lebt. Die Hirten haben das etwas erlebt am Heiligabend, oder? Wo sie da bei den Hirten in der Dunkelheit gesessen sind. Es war dunkel, es war wie immer. Sie haben gehütet, sie haben ihre Schafe bewacht und haben einfach nichts anderes vorgehabt, als warten, bis es der Morgen wird. Und plötzlich gibt es ein helles Licht und eine Lichtgestalt kommt. Und sagt der Satz, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Lichtgestalt und Freude, das sind zwei Sachen, die zusammengehören. Da haben wir auch unserem Jahresvers, oder? Die werden strahlen vor Freude. Geht zum Freude. Das Aufschauen zu ihm fördert Lebensfreude. Es hat eine erhebende Auswirkung. Auswirkung auf uns selber und auf unser Umfeld. Hey, du bist berufen, Lichtgestalt zu sein in deiner Familie, wie wir es gehört haben vom Sammy, wo er gesagt hat, wo er möchte leuchten. Es ist deine Bestimmung, an deinem Arbeitsplatz viel heilende Ausstrahlung zu haben. Es ist deine Aufgabe, in deiner Nachbarschaft einen erfrischenden Unterschied auszumachen. Es ist deine Mission, in der Schulklasse, wo du bist, oder in dem Verein, wo du hingehst, hineinzuleuchten. Das ist die Ausstrahlung. Dann sage ich zum letzten Teil vom Satz noch etwas, das ist die Scham. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude, nie werden sie beschämt sein. Ich erinnere mich an meine ersten Schultage. Ich gebe es zu, ist eine Weile her. Aber ich bin so als bin völlig unbeschwert in die Schule gegangen. Es war so eine Gesamtschule damals noch. Ich war so ein Bauernbub, so frisch, ein bisschen vorlaut, spontan, so frisch von den Lebern. Und ich mag mich erinnern, oder so, wo die wahrscheinlich, glaube ich, Klasse über uns gerechnet haben, eine Subtraktion gehabt, haben der Lehrer ein Beispiel gesucht. Und ich habe auch ein Beispiel gesagt aus meinem Erfahrungsschatz von Küngel, wo Junge geworfen haben. Die haben 8 Junge geworfen, 3 davon sind gestorben. Wie viele leben noch? Da weiss ich noch, wie es gestern gewesen wäre. Und ich bin mega stolz gewesen, ich habe gefunden, wow, so ein gutes Beispiel. Und so spontan und so unvorig noch habe ich in der Klasse gelebt, bis ein paar Sachen passiert sind, wo mich der Lehrer zutiefst beschämt hat. Einmal zum Beispiel hat er gesagt, er weiss ja auch nicht, du musst nicht meinen, du hättest Weisheit mit Löffel gefressen. Und ich habe gespürt, die Tröte in meinem Kopf steigt und immer mehr leuchtet. Ja, leuchtet. Aber bei unserem Leuchten geht es jetzt nicht um das Leuchten, sondern es geht eigentlich um ein anderes Leuchten. Und wenn ich so zurückschaue, merke ich, dass ich mich das Verhalten im Laufe meiner ersten Schuljahr. Ich habe wirklich einen Lehrer gehabt, der sehr die Gabe hatte vom Beschämen. Dass sich mir das Verhalten total verändert hat. Ich habe angefangen, sehr gut zu überlegen, was ich sagen soll und was ich nicht sagen soll. Ich habe aufgehört, Fragen zu stellen, weil es könnte eine blöde Frage sein. Ich habe dort einen Lebenssatz mir eingeprägt oder ist zu meinem Lebenssatz geworden, der geheißen hat, nur nicht auffallen. Und wenn? Dann nur indirekt eine gute Leistung. Aber ja nicht auffallen irgendwie in der Klasse, irgendwo, dass man sich da exponiert oder so. Von dort an ist mir wichtiger gewesen, wie etwas auf andere wirkt, als dass ich mich selber bin. Mein Verhalten war sehr kontrolliert gewesen, bis heute übrigens, weil ich keine Angriffsfläche bieten wollte für weitere Bloßstellungen. Ich habe mein Original verloren. Und jetzt steht da, wer auf Gott schaut, wird nie beschämt sein. Bei Gott gibt es das starke negative Gefühl vom Minderwert und von der Wertlosigkeit nicht. Gott schafft den schamlosen Raum um dich. Gott erklärt dieses Gebiet zur schamfreien Zone. Darum ist mir das in der Gemeinde so wichtig. Ich bin da in dem Bereich besonders sensibel mit meiner Geschichte. Mir ist so wichtig, dass wir eine Gemeinde sind, wo es keine Bloßstellung und Leute nicht beschämt werden. Die Gemeinde hier, Zeta-Kille, soll eine schamfreie Zone sein. Darum schaffen wir eine Kultur von der Würde und von der Wertschätzung. Im Blickkontakt mit Gott wird uns immer sehr klar sein, wer wir sind. Dort kommen wir Wertschätzung, wir kommen bedingungslose Liebe, wir kommen den Zuspruch über. Und das ist die Grundlage für Heilung von allen Wunden, die auch Beschämung betrifft. Wir werden mehr zu der Person werden, wo wir wirklich sind. Gott holt das Beste aus dir raus. Dein Original. Und jetzt mache ich Klammern auf und Werbespot. Kampagne, Scham und Würde. Oder Würde. Ich habe aufgrund von ein paar Rückmeldungen, und ich kann das selber gut nachvollziehen, habe ich gehört, dass das Titel Scham oder Würde einem nicht so wahnsinnig anspricht. Das ist ja die Kampagne, die wir machen, oder? Ab dem 14. Februar her. Wir hatten da ja eine Retrette zu dem Thema und ist mir auch so gegangen. Ich habe gedacht, was soll das Thema? Und wir sind gegangen und sind total begeistert heimgekommen. Ich möchte das einfach nochmal sagen. Du bist ja sowieso dabei, oder? Gottesdienste, wir haben 5 Gottesdienste zu dem Thema. Du bist sowieso dabei, wenn du da hinkommst und dich andere ermahnen, du sollst in der Zusammenkunft nicht fernbleiben. Aber Kursübung, die sind eben auch noch wesentlich, die Kursübung, die wir machen. Und ich sage das heute Abend einfach heute Morgen nochmal zum dir sagen. Nicht, dass du danach denkst, ich nicht gewusst hätte, um was das da geht. Dann hätte ich mich auch angemeldet. Es geht nicht darum, dass jetzt alle mitmachen oder so, aber ich möchte das einfach nochmal sagen. Eine herzliche Einladung. Und wir haben 2 Leute hier heute von der Kishona-Gemeinde Rinach. Die haben die Kampagne schon gehabt, den Herbst. Und gerade heute Morgen wieder gehört, sie sind total begeistert gewesen. Ich habe gesagt, wir haben einen Rahmen, wo keine Beschämung stattfindet, aber würdet ihr nicht schnell aufstehen? Peter und seine Frau. Ja, genau. Also wenn jemand Fragen hat zu dem Thema, geht doch noch auf sie zu. Darf ich das machen so? Gell? Aber das ist jetzt nicht typisch gewesen. Da mache ich überhaupt nicht gerne solche Sachen. Ja. Gut, danke. Also auf sie können wir bezogen und fragen, wie ist denn das gewesen? Also, jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, eine verrückte Geschichte. Von Dürrenäsch. Und zwar hat sie den Pfarrer von Rommelshorn erzählt. Der Pfarrer von Rommelshorn, das ist der Heimatort, wo meine Schwiegereltern über die hingehen, der hat am Heiligabend eine Predigt gehabt und der Pfarrer stammt von Dürrenäsch, der heißt Pfarrer Bertschi. Und der hat folgende Geschichte erzählt von Dürrenäsch. Ich hoffe, niemand kann eine Verbindung herstellen. Eine hochbetagte Frau ist im Sterben gelegen. Das ist eine alte Geschichte, die geht weit zurück. Seit Tagen ist sie im Sterben gewesen. Sie hat mit dem Tod gerungen. Aber sie hat einfach nicht können sterben. Und was das Unheimliche war, ist, dass die Todgeweihte kein Funken Licht erträgt hat. Die Läden und die Vorhänge von dem Sterbezimmer mussten Tag und Nacht geschlossen sein. Die Frau ist verzweifelt und die Angehörigen mit ihr. Was soll man machen? Der damalige Pfarrer hat man nicht rufen, weil er selber genug Probleme hatte. Also haben sie einen Bauer gerufen. Einen, von dem er gewusst hat, dass er beten kann. Der Bauer ist gekommen und hat getan, was man von ihm erwartet hat. Das Resultat? Die Vorhänge von dieser düsteren Kammer haben wieder zurückgezogen werden. Die Läden haben wieder aufmachen. Die Frau konnte im Frieden sterben. Die Frau hat das junge, ledige Frauenkind geboren. Und das Kind ihrer unbeschreiblichen Not verschwinden lassen. Ein Leben lang hat sie es verdrängt und für sich behalten. Jetzt aber, wo es ums eigene Sterben gegangen ist, ist gar nichts mehr gegangen. Nur ein barmherziger Bauer, der etwas vom heilenden Licht gewusst hat, vom Jesus, dem Erlöser, hat die Brücke zur anderen Welt bauen können. Es ist nicht schwer zu erahnen, mit was für einer Scham, dass die Frau gelebt hat, ihr Leben lang. Was für eine Gnade, dass ihr am Sterbebett jemand geholfen hat, aufzuschauen zu ihm. In dem Aufschauen zu ihm, zu Gott, hat sie die Würde empfangen, wo sie die, und hat Heilung empfangen. Sie hat friedlich einschlafen können. Und da geht es in dieser Kampagne, um in deinem Leben ein paar Vorhänge, vielleicht hast du nicht so grosse Vorhänge in deinem Leben. Aber jeder von uns hat Vorhänge und Läden, die zu sind. Um 1-2 Vorhänge mehr aufmachen in deinem Leben. Und ein bisschen mehr Licht in dein Leben hineinzulassen. Ein bisschen mehr Freiheit dürfen zu erfahren. Um das geht es. Nochmal eine Geschichte. Wo ich damit einfach nochmal möchte, nicht zum das Alte, was ich jetzt gesagt habe, dazu decken, sondern zum nochmal Das Aufschauen zum Licht, das Licht nochmal zu betonen, was das eigentlich bedeutet. Aus Afrika wird uns Geschichte von einem Mann überliefert, der einen jungen Adler gefangen hat und den in den Hühnerhof gesteckt hat. Da ist der König von der Luft genau gleich behandelt worden wie die Legehennen da, die Hühner. Und das hat dann mit so einem Zoologen sauer aufgestoßen. Der hat gesagt, das ist doch kein Huhn, das ist ein Adler. Ein Adler gehört nicht auf den Boden, sondern in die Luft. Nach heftigem Streit hat der Besitzer eingewilligt, einen Test zu machen. Mehrmals hat der Zoologe den Vogel hoch aufgehebt, hat ihn daran erinnert, dass er ein Adler ist und hat ihn aufgefordert zu fliegen. Vergeblich, denn der hat immer wieder auf die Hühner geschaut, die am Boden unten rumgescharrt haben. Oder? Blick nach oben. Dann ist dem Zoologen eine Idee gekommen. Er ist vor Sonnenaufgang auf den Berg aufgestiegen, hat den Adler wieder aufgehebt, hat ihm gut zugeredet. Doch der Adler hat zittert. Da hat ihn der Zoologe direkt in die Sonne schauen lassen. Und wie von neuem Leben erfüllt, breitet der Adler seine gewaltigen Flügel aus. Er hebt sich mit einem lauten Schrei, als triumphiere er über sich selber und fliegt höher und höher und ist nie mehr in den Hühnerstall zurückgekehrt. Dort, wo er das Licht angeschaut hat, hat er gewusst, wer er ist. Dort, wo wir lernen, ins Licht zu schauen, aufzuschauen zu ihm, werden wir wissen, wer wir sind. Unser Original kommt schöner vor, als je war. Huhn- oder Adlerperspektive? Du bist doch kein Huhn. Wir würden alle von uns würden nur in der Berufung leben können, wenn wir unsere wahre Identität erkennen. Und das passiert beim Aufschauen zu ihm. Bist doch kein Huhn. Du bist ein Adler. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du für uns parat hast. Ich möchte dir danken sagen, dass du der Kenner bist, dass du unser Original kennst, nämlich das, was wir selber schon längst vergessen haben, aufgrund unserer Geschichte, von dem, was passiert ist in unserem Leben. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du im Aufschauen zu dir etwas Neues werden kann in unserem Leben. Und ich danke dir für das ganze Jahr, das vor uns liegt, um uns mit dem Thema befassen können. Und ich bitte dich von ganzem Herzen inbrünstig, dass du unsere Herzen knackst. Ich bitte dich von ganzem Herzen darum, dass du den Teil, den wir dazu beitragen können, nämlich einfach den Blickkontakt zu dir, dass wir das in unser Leben einbauen können. Und erleben dürfen, wie erfrischend du uns neu machst. Herr, wir erwarten etwas von dir. Wir erwarten von dir, dass wir strahlen von Freude. Wir erwarten von dir, dass wir heilig erfahren, dort, wo wir beschämt worden sind. Und dass wir bei dir nie werden beschämt werden. Mit dieser Erwartung stehen wir am Anfang von dem Jahr und sind gespannt, wie du uns beschenken tust. Es gibt keine Blindgänger bei dir. Alle, die zu dir aufschauen, werden strahlen vor Freude. Amen.